Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu meinem Vortrag Zukunftsangst oder Zuversicht, Jugend und Zukunft. Mein Name ist Matthias Bohrer, ich komme vom Institut für Jugendkulturforschung. Wir sind mittlerweile seit knapp über 10 Jahren im Bereich Ethik und betreiben im Bereich Jugendsozialforschung und beschäftigen uns mit allem, was irgendwie mit Jugendlichen zu tun hat. Also angefangen von Jugend und Freizeitgestaltung bis hin zu Jugend und Politik, also alle Dinge, die den Lebensbereich der Jugendlichen betrifft. Ganz besonders freue ich mich, dass so viele Menschen gekommen sind zur Primetime im Fernsehen und die nächste Stunde lieber mit mir verbringen als mit einer Serie oder so. Und möchte jetzt auch gleich in meinem Vortrag starten, und zwar mit einem Zitat von Herrn Bettin, der sagt: arme Informationen, aber reich an Mythen. So könnte man das Bild beschreiben, dass sich die Gesellschaft immer wieder von ihrer Jugend macht. Warum habe ich dieses Zitat ausgewählt? Das ist, wenn man in der Jugendforschung tätig ist, wenn man Eltern ist oder auch in einem pädagogischen Bereich arbeitet, immer wieder festzustellen, dass es gerade im Ideal ganz gerne ganz viele Mythen vermittelt werden, was die Jugendlichen betrifft. Und das sind oft nicht die besten. Oder auch gesamtgesellschaftlich. Mittlerweile leider, also oft ein negatives Bild von Jugendlichen herrscht. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Stunde ein bisschen Wissen bringen kann, um zu zeigen, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Der zweite Punkt, warum ich dieses Zitat gewählt habe, ist, dass es mir wichtig ist, oder dass es zeigen will, dass wir immer vom Thema Jugend sprechen, aber dass das Jugendliche bestehen oder die Gruppe der Jugendlichen bestehen natürlich aus ganz vielen Individuen. Und mir wird heute ganz oft über die Jugend sprechen. Und da wollte ich auch Ihnen nur vorher, oder wäre mir wichtig, dass Sie dann nicht denken, dass wir davon Strömungen sprechen, von gesellschaftlichen Strömungen, die festzustellen sind, aber dass es nicht auf jeden Jugendlichen zutreffen muss, den sie kennen. Ja, wichtig ist auch, wenn man über das Thema Jugend spricht, klar zu machen, von welcher Altersgruppe man spricht. Und das ist eine sehr große Altersgruppe mittlerweile. Und zwar in der Jugendforschung ist es so, dass das Jugendalter mit 10 beginnt und circa mit 29 endet. Daran sieht man auch schon wieder ganz gut, dass es hier natürlich durch die breite Gruppe natürlich auch schwierig ist, hier zu zeigen, dass es sich um ganz viele Jugendliche handeln, die alle ganz unterschiedliche Ausbildungen haben. Es ist mittlerweile so, dass bereits im Alter mit 11, 12 Jahren zu dieser Prozess beginnt, wo Kinder nicht mehr Kinder sein wollen. Das hat sich in den letzten Jahren ganz stark, also im letzten Jahrzehnt vor allem, verschoben, vom Alter 14, 15 und wird weiter sinken. Das heißt, bereits 12-Jährige beginnen mit der Suche nach einem zu ihr passenden jugendlichen Lifestyle und nach der Suche nach dem Platz in der Welt. Und das heißt, wenn ich heute, wenn ich vor allem auf die Gruppe 11 bis 14 und 15 bis 18 konzentriere, ist mein Vortrag. Und ja. Wenn man über das Thema Jugend spricht, dann ist das natürlich nichts losgelöst vom Rest der Gesellschaft. Jugendliche sind genauso wie Erwachsene in unserer Gesellschaft und sind genauso von gesellschaftlichen Entwicklungen betroffen. Und deswegen möchte ich zum Anfang ein bisschen weiter ausholen und ganz kurz darlegen, in welcher Zeit wir eigentlich heute leben. Und wir leben in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels, der sich an 4 Punkten festmachen lässt, die ganz massiven Einfluss auf alle Menschen hier in Österreich haben oder auch in Europa, auf der ganzen Welt. Und das Erste, von dem wir betroffen sind, dass so in den letzten 20 bis 30 Jahren ein Prozess zu beobachten ist, dass sogenannte heilversprechende Lehren verschwinden. Was bedeutet das? Dass politische Systeme untergegangen sind oder augenscheinlich nicht mehr funktionieren, dass Religionen immer weniger Rolle spielen im Alltag der Menschen, und an Bedeutung verlieren. Das heißt, Sicherheitssysteme, Weltanschauungssysteme werden immer unsicherer. Systeme, an denen Menschen und auch natürlich Jugendliche ihr Wertebild aufbauen. Und das schafft natürlich Unsicherheit. Also Beispiel ist, wenn man es auf der wirtschaftlichen Ebene ansieht, dann haben wir am Ende des vorherigen Jahrhunderts das große Scheitern vom Kommunismus erlebt. Und das zweite System, das es sozusagen parallel gegeben hat im Kapitalismus, der fängt jetzt seit ein paar Jahren zum Scheitern an. Und es ist nichts Neues da, das man sozusagen umschwenken könnte und wo die Menschen sagen könnten, okay, das funktioniert, probieren wir das einmal. Das ist ein stetiger Vakuum. Der zweite Punkt ist, dass wir jetzt mit einem massiven Nachlassen der Fortschrittsgläubigkeit zu tun haben. Was ganz lange so, gerade nach dem, also schon vor dem Zweiten Weltkrieg, aber auch danach, dass man probiert hat, alles technisch umzusetzen, was umsetzbar ist. Und den ersten großen Knacks hat diese Fortschrittsgläubigkeit 1945 mit dem Abschluss der Atombombe bekommen und das hat sich fortgesetzt. Das ist hier im Technikbereich. Ist es eher so, dass man sehr oft dem mittlerweile ein bisschen negativ gegenübersteht. Also Beispiel zum Beispiel Klonen. Ja, also das heißt, die Menschen wollen nicht mehr oder sind unsicher, ob man alles machen soll, was man auch machen kann. Dann leben wir in einer sogenannten Risikogesellschaft. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir es mit Faktoren zu tun haben, mit Gefahren, auf die wir augenscheinlich als Individuum keinen Einfluss mehr nehmen können. Also das beste Beispiel ist die Klimakatastrophe. Das heißt, man steht sozusagen einem globalen Problem gegenüber und hat so das Gefühl, als Einzelperson, man kann jetzt schon irgendwie anfangen, Müll zu trennen und statt mit dem Auto mit dem Fahrrad zu fahren, aber wenn das nicht alle anderen auch machen, dann wird sich hier nichts ändern. Schafft Unsicherheit in der Gesellschaft. Und der vierte Bereich, der ganz wichtig ist, gerade wenn wir uns mit dem Thema Jugend beschäftigen, ist, wir haben es mit einer massiven Neugewichtung von Arbeit und Freizeit zu tun. Es verschiebt sich die Identitätsfindung von Personen vom Arbeitsbereich in den Freizeitbereich. Das heißt, wenn man Jugendliche zum Beispiel heute fragt, wer sie sind, dann antworten sie nicht mit berufsspezifischen Antworten wie ich bin Tischler oder ich bin Student, sondern es kommen Dinge aus dem Freizeitbereich, aus dem Szenebereich, man ist Skater, man ist Emo etc. Auch bei Erwachsenen ist es so, dass dieser Freizeitbereich gegenüber des Arbeitsbereiches immer wichtiger wird. Und es verschiebt sich die Bedeutung von der Arbeit in Richtung Identitätsbildung, Identitätsfindung, dass man arbeiten geht, um sie sozusagen im Freizeitbereich zu finanzieren zu können. Also den Bereich, wo Identität findet, über den wir definieren anfangen. Ein weiterer Faktor, den man natürlich nicht vergessen darf, wenn man sich die Gesellschaft heutzutage ansieht, ist die Globalisierung. Es gibt hier so diesen netten Satz, die Welt ist ein Dorf. Wächst alles immer mehr zusammen. Gerade Jugendliche sind es immer mehr gewohnt, in Netzwerken zu handeln, die global entspannt sind und sich nicht mehr von regionalen Rahmen beschränken, wie ein Dorf oder eine Stadt. Das heißt, man ist es immer mehr gewohnt, mit Personen aus der ganzen Welt zu tun zu haben. Ja. Hier fällt auch der Bereich Migration rein. Ja, also wir leben in am Jahrzehnt oder Jahrhundert eingefangen, wo wir ganz große Migrationsströme auf der Welt haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass man so dieses transkulturelle andere kennenlernt. Und nicht kennenlernt über das Fernsehen, weil es eben die Universumsdoku über eine Stadt in Afrika gibt, sondern weil der Nachbar vielleicht von dort kommt und die Kultur mitbringt. Wir haben es zu tun mit einer Ortslosigkeit sozusagen von Gemeinschaftsarbeit und Kapital, das ist immer weniger auf einen Ort beschränkt, auf das Regionale, das Greifbare. Das ist alles so ein Netz, das im Kopf besteht, das man sich gar nicht vorstellen kann. Und was Jugendkultur natürlich massiv beeinflusst und Jugendliche, sind transnationale Kulturmedienkonzerne. Ja, also das ist Jugendkultur ist nichts mehr Lokales. Das ist natürlich auch Fähigkeit und spielt sich hier alles zusammen. Wir befinden uns auch in einer Zeit, wo der Materialismus zurückkehrt. Ja, also man spricht sozusagen vom Neomaterialismus. Es werden harte Werte wieder wichtiger, wie Geld, Sicherheit, Sicherheit im Job, in der Familie und so nicht materielle Werte werden wieder unwichtiger. Wir haben sozusagen die vorhergehenden Generationen, so der 70er und 80er Jahre, ganz stark, die waren dazu, posttraditionellen Werten, wenn man das verpflichtet. Das heißt, höheren, also Werten, die nicht greifbar sind, wie zum Beispiel Bildung. Ja, Bildung ist ein Wert, der ganz schwierig greifbar ist. Oder also idealistische Werte, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Also so Dinge wie Selbstverwirklichung, idealistische Gesellschaft zuzugehen, nehmen wieder eine Bedeutung ab, wenn es um den Wertebildung von Menschen geht und eben Werte, die man sozusagen als harte Werte bezeichnet, nehmen wieder massiv gerade bei Jugendlichen. Also bei Jugendlichen ist das Thema Sicherheit ein ganz massives Thema. Sicherheit in allen Lebensbereichen, das heißt, sie suchen nach Sicherheit. Und da ist, wenn man in der Jugendforschung arbeitet, immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es fehlt. Ja, also das ist, die wünschen sich das. Und das heißt, man hat das momentan nicht. Die heutige Zeit ist geprägt durch drei Faktoren. Wir können sagen, das moderne Licht wird von drei Dingen ganz massiv beeinflusst. Das ist der Bereich der Pluralisierung, der Bereich der Entstrukturisierung und der Individualisierung. Das klingt total kompliziert, ist es gar nicht. Ich werde das auch gleich erklären. Pluralisierung meint, dass wir heute in einer Welt leben, wo man ganz viele Möglichkeiten hat. Wege in die Zukunft zum Beispiel, die gibt es ganz viele Kreuzungen, an die man abbiegen kann. Das ist zum Beispiel ganz lange so, wenn ich von einem kleinen Dorf an Land gekommen bin, dann war das relativ klar, ich gehe in die örtliche Hauptschule und mache dann gleich eine Lehrausbildung, wenn ich dann zum Beispiel zu Hause an große Eltern mit Verwalten anfange. Das ist mittlerweile so, dass es egal woher ich eigentlich komme, dass ich ganz viele Möglichkeiten habe. Mir steht sozusagen die ganze Welt offen. Mir steht ein Gymnasium auf, wo ich kann studieren gehen, ich kann ganz viele verschiedene Berufe erreichen, in diesem Bereich zum Beispiel, globalisiert sich die Welt. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr wunderbar, ja, man hat eine große Entscheidungsfreiheit, man wird sozusagen nicht in einer Lebenskarriere gefesselt. Auf der anderen Seite führt es aber auch ganz stark dazu, dass man einen Zwang hat, sich ständig entscheiden zu müssen. Sein ja, ganzes Leben lang. Man ist sozusagen von der Geburt fast, man ist dann ganz sozusagen die Eltern, aber bereits die sind hier ganz stark gefragt, sich schon zu überlegen, am besten, wenn das Kind erst im Bauch ist, in welchen Kindergarten man das Kind schickt und in welche Volksschule man anmeldet, weil das schon ganz viel bedeuten kann für die Zukunft des Kindes. Und wenn das Kind steigt dann sozusagen mit rein in diesen Entscheidungszwang, so mit 10, 11, man muss überlegen, in welche Schule will ich gehen, mache ich vielleicht nur die Hauptschule fertig und mache dann eine Lehre oder will ich die Matura machen und dann studieren gehen. Und ganz viel hängt sozusagen schon mit sehr jungen Alter davon ab, wo man dann hin kann in der Zukunft. Diese unüberschaubare Vielfalt an Möglichkeiten der Bürokratiegestaltung ist so dieser eine Punkt in der Pluralisierung. Und das zweite ist im Bereich vom Konsum. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel, wäre ich vor 30, 40 Jahren in den lokalen Supermarkt gegangen und hätte vielleicht die Auswahl zwischen 3, 4 Joghurts gehabt und mittlerweile sind Joghurts eine ganze Wand. Ja, also ich habe ganz viele Möglichkeiten, wo ich mich entscheiden muss. Ja. Warum dieses Beispiel? Ist natürlich super, wenn man hier die Auswahl hat, damit wir dir einfach zeigen, dass diese Polarisierung, diese Entscheidungsfreiheit, diese Entscheidungszwang ganz viele Bereiche betrifft, fast jeden Lebensbereich. Das ist der heutige Mensch und auch Jugendliche wachsen damit auf, dass eigentlich alles unsicher ist und dass sie sich ständig und überall von ganz kleinen Bereichen bis ganz großen Bereichen entscheiden muss. Der zweite Bereich, den habe ich auf der ersten Folie schon angesprochen, von einer Entwicklung oder den Einfluss, was auf das heutige Ich stattfindet, ist die sogenannte Entstrukturisierung. Also das ist, wir leben heute in der Gesellschaft und gerade bei Jugendlichen, wo es immer schwieriger wird zu wissen, wie und wo soll man sich eigentlich orientieren. Ganz lange waren so traditionelle Institutionen der Wertevermittlung, also Kirchen, Parteien, die Gewerkschaft, also Einrichtungen, die sozusagen ein Weltbild vermittelt haben, ganz wichtig in diesem Bereich. Ja, also das ist, wenn ich Mitglied der katholischen Kirche bin oder war, dann habe ich sozusagen einen gewissen Leitfaden gehabt, wie man durchs Leben gehen kann. Genauso wie wenn ich Mitglied in einer Gewerkschaft oder Partei war, gab es sozusagen Bereiche, wo einem klar war, das ist ein Wert, den ich vertrete, ja, dass ein Wert, den man beigebracht worden ist. Und dadurch, dass ich die Institutionen gerade bei Jugendlichen ganz massiv an Vertrauensverlust ergeben und wenn weniger Jugendliche sich auf solche Institutionen einlassen, ist hier aber festzustellen, dass es auch in diesem Bereich an Unsicherheit gibt. Auch Familien verlieren bei Jugendlichen immer mehr Bedeutung, was den Bereich der Wertevermittlung betrifft. Also es ist nicht rein, also man muss jetzt nicht Sorgen machen, dass wir dann alle ihre Familien total gut verbinden, sondern es ist auch so, dass die gleichartigen Gruppe hier massiv an Bedeutung zunimmt. Das heißt, man verhandelt Werte nicht mehr unbedingt mit der Familie, mit Erwachsenen, die sozusagen Erfahrungen mitbringen, sondern Werte werden in der gleichartigen Gruppe, mit Personen, die ähnlichen Erfahrungshorizont verhandelt und ausverhandelt. Wir leben heute in einer individualisierten Gesellschaft. Das ist der dritte Bereich. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das Individuum immer mehr im Mittelpunkt steht. Also das Individuum ist der Bezugspunkt für sich selbst und das Außenrum passiert. Das ist eine Änderung zu den letzten Jahrzehnten, wo sozusagen die Gemeinschaft vor dem Individuum kam. Das heißt, man hat sozusagen sich hinter die Gemeinschaft zurückgestellt. Ist es heute so, und das war bei Jugendlichen ganz stark zu beobachten, dass es immer mehr das Selbst der zentrale Punkt wird. Das andere, das Außenrum über sich selbst war und stellt sozusagen auch die eigenen Bedürfnisse vor dem einer Gruppe, einer Gemeinschaft. Und das führt zu einem ganz starken Spannungsfeld zwischen diesem Individuationsprozess, also so dieses, was ist mir wichtig, was aus mir herauskommt, und dieser Organisationsprozess, das, was mir sozusagen andere Menschen oder Gemeinschaften aufdrücken. Ja. Also Individuen stehen heute im Mittelpunkt, gerade bei Jugendlichen ganz stark und nicht mehr traditionelle Gruppen oder Kollektive. Bevor ich jetzt das Thema Jugend dann speziell eingehe und im Bereich Jugend und Druck diese Anbereitung ganz wichtig, das ist eine relativ neue Entwicklung, die man so in den letzten 5-10 Jahren immer verstärkter feststellen kann, ist, dass der soziale Bereich immer stärker anhand von wirtschaftlichen Kriterien gemessen wird. Das heißt, Beziehungen, das zwischenmenschliche Beziehungen werden mittlerweile genauso wie man früher ein Geschäft abgewickelt hat, wo man sich gefragt hat, was bringt mir das, was ist mein Gewinn daraus, bringt das auch immer mehr in den Sozialbereich, in den Ich-Bereich ein. Das heißt, so Marktwörter, also wie man früher in der Wirtschaft im Handel verwendet hat, wie jetzt hier rausgeschrieben, Effizienz, Nützlichkeit, Verwertbarkeit, Funktionsfähigkeit, Rentabilität, werden zu allgemeinen Gradmessern eines menschlichen Denkens. Stichwort, vielleicht können Sie sich das dann besser vorstellen, ist, man hört mittlerweile überall von Networking. Also man lernt Menschen nicht mehr kennen, weil man unbedingt das Interesse an dem Mensch selber hat, sondern man lernt gezielt Menschen kennen, um daraus einen Vorteil zu ziehen, um beruflich weiterzukommen. Und das heißt, so ein großes Netzwerk zu haben, ist ein Vorteil. Das ist ein sozialer Gradmesser. Das bedeutet auch in anderen Bereichen ganz stark zu beobachten, ist zum Beispiel, dass es auch die Familie geben, wird der Erwerbsarbeit untergeordnet. Ja, also das heißt, Erwerbsarbeit ist wichtiger als Familie. Und Bildung, also das ist ja eine ganz große Diskussion, die wir heute haben, gerade im universitären Sektor seit gut 5 bis 10 Jahren. Der Bologna-Prozess als Stichwort ist hier, dass Bildung nicht mehr so dieses Allgemeinbildungsbegriff ist, den wir in Österreich ganz lange hatten. Aber das ist Bildung, das heißt, dass Menschen machen, was sie interessiert, dass sie fortbilden in Bereichen, wo sie Interesse haben, vor allem universitären Rahmen, das ist so, dass das hier das immer mehr im Arbeitsmarkt geordnet wird. Also es muss rentabel sein, es muss nützlich sein, dass der Mensch lernt, und unnützliche Dinge, die man nicht verwerten kann in der Gesellschaft, werden sozusagen aus dem Vorgang. Gehen wir jetzt in den Bereich Dinge, die Jugendliche unter Druck setzen. Ja. Jugendliche wachsen heute in einer Zeit dieser Gesellschaft auf. Ja. Das heißt, wir haben oben, das ist so die kleinste Gruppe bei den Jugendlichen, die sind drinnen in der Gesellschaft. Das sind die Gewinner, denen geht es gut. Ja. Also die haben gute Jobaussichten, die haben einen guten familiären Hintergrund, haben einen guten wirtschaftlichen Hintergrund, meistens einen guten Bildungshintergrund, und die sind sozusagen die, um die man sich mal nicht unbedingt Sorgen machen muss. Ja, also das ist, werden hier auf der Grafik als sogenannte Oberschicht bezeichnet. Ja. Dann die zweite Gruppe, das ist so die größte Gruppe, die kann man so die jugendliche Mittelschicht nennen, die stehen drunter. Ja. Also die haben nicht so die guten Voraussetzungen, wie die ganz oben sind, haben im Bildungsbereich auch schon kleinere Defizite, die sie aufweisen, und auch im wirtschaftlichen Bereich. Und dann haben wir eine dritte Gruppe, die immer größer wird, die Unterschiedsgruppe, das ist nichts Spezifisches als bei Jugendlichen, das ist eine gesamtgesellschaftlich zu beobachten, das ist die Gruppe, die sozusagen außen vor ist gesellschaftlich, ja, die sozioökonomisch, wirtschaftlich außen vor sind, die von Bildungszugang außen vor sind, ist die dritte Gruppe, und die wird immer größer. Und das Interessante ist, dass wir zum Beispiel in Österreich ganz lange in einer Gesellschaft gelebt haben, wo man diese Oberschicht hatte und dann diese steigende Mittelschicht. Ja, da wird noch immer von Politikern und Politikerinnen immer hochgelobt, die österreichische Mittelschicht, die Schicht des Wirtschaftsmotors. Und da haben wir eine ganz interessante Entwicklung, die auch ganz massiv auf Jugendliche zutrifft, dass immer so dieser Motor, diese Mittelschicht war, dass man nach oben kommen kann. Ja, also durch Arbeit, durch einen guten Job, durch die Ausbildung, die man macht, also wenn man sozusagen wackelt, wenn man Leistung erbringt, dann kann man aus dieser Mittelschicht in die Oberschicht, in die Gewinner und Gewinnerinnen aufsteigen. Und das hat sich in den letzten Jahren komplett umgedreht. Diese Mittelschicht strebt nicht mehr nach oben, gerade bei Jugendlichen ist das ganz massiv zu beobachten, sondern kämpfen dagegen, nicht nach unten abzurutschen. Ja, also im Bildungsbereich, im Arbeitsbereich etc. Und das ist so einer der ersten Bereiche, wo Druck entsteht. Ja, der Druck, der anfängt bei meinen Bildungsentscheidungen, die mit 10, 11 Jahren zu treffen anfangen. Ja, da fängt es schon an, dass man eigentlich Gedanken darüber machen müsste, ja, wo will ich hin, wo kann ich hin, wie schaffe ich, nicht aus dem System zu rutschen. Jugendliche heute wachsen nicht mehr in einer Leistungsgesellschaft auf. Wir hatten ganz lange eine Leistungsgesellschaft, wo klar war, wenn ich gut bin, wenn ich mache, wenn ich gerade in der Schule bin, wenn ich gute Noten nach Hause bringe, wenn ich mich im Beruf anstrenge, wenn ich mich einbringe, dann wird das sozusagen honoriert, ich steige auf oder ich kann gute weiterführende Bildung machen und kriege einen neuen Job, kriege ein besseres Gehalt. Ist es bei Jugendlichen heute so, dass Jugendliche in einer Erfolgsgesellschaft aufwachsen? Was bedeutet das? Es ist nicht mehr die Leistung an sich wichtig, sondern es ist wichtig, wie man diese Leistung verkaufen kann. Also hat man zwei Jugendliche, die in einem Betrieb arbeiten, die genau dasselbe können, sich gleich anstrengen, also die gleiche Leistung erbringen, wird der im Vorteil sein, der seine Leistung am besten an den Vorgesetzten verkaufen kann. Mag sogar so weit gehen, dass sogar der, die schlechtere Leistungen bringt, am Ende besser aussteigt, wenn er das Glied mitbringt, diese Leistung zu verkaufen. Und diese Leistung verkaufen zu können, ist ein gewisser Bildungshintergrund ganz wichtig. Also das heißt, Bildung hilft sozusagen in dieser Erfolgsgesellschaft, seine eigene Leistung möglichst gut zu verkaufen und aufzusteigen. Also Jugendliche vermarkten sich selbst, zum Beispiel am Bildungsmarkt und auch am Arbeitsmarkt und mehr auch im privaten Bereich. Und das ist für Jugendliche, die zum Beispiel an eher sozioökonomisch schlechten Hintergrund haben, einen schwierigen Zugang zu Bildung, einfach zum Beispiel vom Elternhaus her, oder Jugendliche, die aus einer Migrationsfamilie kommen, wo zum Beispiel die Eltern kein Deutsch sprechen und hier sozusagen schon ihren Rucksack mittragen in die Gesellschaft mit rein. Für die wird es also noch schwieriger, sich in dieser Gesellschaft festsetzen zu können, weil ihnen sozusagen das Rüstzeug dazu fehlt. Heute jung sein ist gar nicht so einfach. Ich habe schon geschrieben, wir haben bei Jugendlichen ganz massive Verluste an Systemvertrauen. Das kommt ganz stark aus der Krise des sozialen Wohlfahrtsstaates. Ein Großteil der Jugendlichen haben eine große Angst, dass sie zum Beispiel keine Pensionen mehr bekommen. Also es ist sehr weit verbreitet bei jungen Menschen in Österreich, eine berechtigte Sorge. Und haben eine ganz massive Angst, keinen Arbeitsplatz zu kriegen. Also das baut einen sehr hohen Druck auf bei Jugendlichen. Also das Gefühl zu haben, der erste Schritt, also A, vielleicht gar nicht den Schritt in die Erwerbstätigkeit, also ins Erwachsensein eigentlich, in die Gesellschaft gar nicht zu schaffen, weil man keinen Arbeitsplatz gibt oder keinen Ausbildungsplatz. Ja. Und das Zweite, auf der anderen Seite gleichzeitig die Sorge zu haben, dass auch diese sozialen Auffangsysteme immer schlechter werden. Wir sind ja in Österreich in einer relativ glücklichen Lage. Also in Österreich ist dieses soziale Auffangnetz nur sehr engmaschig, es ist ein Schilder eben zuzufallen. Auch es gibt was so die Zukunftsgestaltung in Richtung Pensionen etc. nicht so dramatisch aus. Aber man sieht es ganz stark an andere europäische Länder, wenn jetzt mal Spanien oder England, wo diese Bedrohungen schon so real sind, dass es die Jugendlichen ganz massive Existenzängste haben. Und in Österreich sind wir hier so auf der Schwelle noch. Das wird sich auch weisen in den nächsten ein, zwei Jahren, wo wir über diese kritische Linie drüber kicken oder ob wir es schaffen, uns wieder in die Richtung mehr Sicherheit zu bewegen. Jugendliche heute wachsen in einer Burnout-Gesellschaft auf. In einer Gesellschaft, wo einem vermittelt wird, man darf nie ankommen. In einer Gesellschaft, wo einem vermittelt wird, man muss immer weitergehen. Also man kann nicht mit 18 seine Ausbildung fertig machen, sich dann immer die Krieg setzen, dort seine Arbeit gut machen und das macht man dann sein Leben lang und dann geht man in die Pension. Sondern es wird Jugendliche vermittelt, du musst dein ganzes Leben lernen. Du musst dich immer weiterentwickeln, du musst immer besser werden, du darfst eben nicht ankommen. Ja? Und das baut bei Jugendlichen einen ganz starken Druck auf. Ja? Also so ein bisschen so, man darf nichts überlegen und mit Genüsse machen. man verzeiht die Beziehungspflege. Man muss immer reinputtern. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt zurückdenken an die erste Folie mit dieser Neugewichtung von Arbeit und Freizeit, was die Identitätsfindung betrifft, also eine schlechte Entwicklung. Ja, wir haben auf der anderen Seite diese Entwicklung, dass sich die Identitätsfindung in den Freizeitbereich verschiebt, bei Jugendlichen ganz stark, da passiert das fast nur noch in diesem Bereich, und auf der anderen Seite wird aber dieser Arbeitsbereich immer größer, immer breiter. Ja, also der Bereich, die Freizeit, in dem man sich Identität findet, in dem man sich sozusagen stabilisiert, wird immer weniger und immer geringer. Und fragt man zum Beispiel Jugendliche, was sie sich wünschen, dann ist mittlerweile so anders, also so der große Wunsch, wieder mehr Freizeit zu haben. Ja. Und gerade bei berufstätigen Jugendlichen ist es so, dass so Dinge wie die 40-Stunden-Woche oder vielleicht sogar die 48-Stunden-Woche mittlerweile schon so dieses Traum ist. Ja. Also gesellschaftlich wird erwartet, also dieses Übermaß an Überstunden zu machen, für den Betrieb da zu sein, das ist mittlerweile durchaus normal, dass die 50-60 Stunden arbeiten immer noch. Und aus diesen Entwicklungen heraus ist festzustellen, dass wir ein immer stärkeres Bekenntnis zur Freizeit- und Konsumgesellschaft haben bei Jugendlichen. Ja? Also das heißt, Freizeit und Konsum verwenden Jugendliche, um den überforderten Arbeits- und Bildungsalltag zu kompensieren. Ja. Das heißt, Jugendliche heute sind immer auf der Suche nach intensiven Ergebnissen, um aus dieser Alltagswelt auszubrechen. Und das kann dann so weit führen, bis zur Ausübung von riskanten Körperpraxen, also das heißt Extremsportarten, erfreuen sich zum Beispiel immer größere Beliebtheit, Suche nach dem Kick, oder auch so diese punktuellen Exzesse, was jetzt im Bereich des Sportkunst zum Beispiel betrifft. Ich würde hier als Beispiel Komasaufen hingeschrieben, weil es sehr plakativ zeigt, dass man nicht gemeint ist. Dazu sagen muss man aber, dass es ein sehr medial hochgespieltes Thema war, ja, und auch noch ist, und dass es die so weit gehen, weil das kleine Gruppen ist. Ja, also, sie müssen sich jetzt nicht irgendwie alle Sorgen machen, dass ihre Kinder oder so in den nächsten Jahren da Schwierigkeiten machen. Schauen wir jetzt auf diese Burnout-Gesellschaft ab und das Überleben der Jugendlichen oder das Leben in dieser Burnout-Gesellschaft, dann ist es, wenn man uns den Bereich der Arbeitswelt und der Berufswelt anschaut, gibt es hier zwei Entwicklungen. Ja, also wir haben einen Unterschied zwischen sogenannten höher gebildeten, also Jugendlichen, die einen Naturabschluss anstreben oder bereits haben oder auf der Universität sind, und Jugendliche, die auch nur einen Grundschulabschluss haben oder im Bereich der Lehre oder Lehrabschluss anstehen. Ja. Wir haben bei Jugendlichen, die im höheren Bildungssegment sind, dass sie einen ganz tiefen Traum haben von einer Selbstverwirklichung. Ja, also für die ist so das Wichtigste im Job, ja, dass sie irgendwann einen Job finden, in dem sie sich selbstverwirklichen können. Ja. Und dieser Job soll nicht überfordert sein, ja, soll Spaß machen, soll ihnen taugen, das ist sozusagen das große Ziel. Und bei Jugendlichen mit einem niedrigeren Bildungsabschluss haben wir eine Entwicklung, die auf eine andere Art und Weise sehr dramatisch ist. Da wird Job immer mehr eigentlich nur dafür, um Geld zu verdienen, um sich Freizeit leisten zu können. Ja, also da ganz massive Aufnahme von Identitätsfindung im Arbeitsbereich. Bei den höher gebildeten führt es dazu, dass es natürlich gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise, in Zeiten, wo wir starke Steigerung der Arbeitslosigkeit haben, immer weniger Jobs vorhanden sind, ja, eine immer größere Flexibilität verlangt wird von Menschen, die ins Berufsleben einsteigen, dass es natürlich immer schwieriger wird, diesen Selbstverwirklichungsberuf zu finden. Ja. Und dieses Nichtfinden oder das durchaus klar, ist ihnen durchaus auch klar, dass sie diesen Job ganz schwierig finden, baut hier einen zusätzlichen Druck auf. Ja. Wie man vorhin eben dieses gibt Flächen, die Wurst und zu wenig Freizeit, dass ihr auch rein seid. Und nochmal dieser Hinweis, weil es ganz wichtig ist bei Jugendlichen, diese Leichtzeitorientierung von Taten machen und von Schulen und Freizeitbereich, um diesen überforderten Arbeitsbereich zu fördern. Partnerfirma von uns, die machen immer zweimal im Jahr große Jugendumfragen in Österreich. Und die haben im Jahr 2009, war das bereits schon, Jugendliche gefragt zum Thema zum Lebensgefühl. Ja, wie geht ihnen sozusagen? Ja, und es sind ihnen verschiedene Aussagen vorgelegt worden, unter anderem zum Bereich Arbeit, Ausbildung und andere Freizeitbereiche. Und sie konnten sehr zustimmen, weniger zustimmen oder gar nicht zustimmen. Und was hier mitgebracht hat, um das einfach mal so ein bisschen zu verdeutlichen, in welchem Bereich oder das in diesem Arbeitsbildungsbereich einen Druck verspüren, ist hier zusammengerechnet immer die Antworten, die gesagt haben, sie stimmen dem sehr oder eher zu. Ja. Und das ist eine ganz große Gruppe, das sind über 90% der Befragten bis 14-Jährigen hier, haben zum Beispiel angegeben, dass sie in der Arbeit und in der Schule in dem Fall, nachdem sie hoffentlich in dem Alter noch nicht arbeiten müssen, so dieses persönliche Gefühl haben, unter einem sehr starken Druck zu stehen. Und das ist relativ, also das ist eigentlich, über 90% ist hier schon ein sehr deutliches Zeichen. Das ist diese Bereiche in diesem sehr jungen Alter, ein ganz starkes Gefühl im Bildungsbereich da, dass man ständig Druck hat. Ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt dieser Druck, der sich nur daraus ergibt, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt nicht so viel Hausübung zu machen oder dass der Test schwer, zu schwer ist, sondern es ist dieser Zukunftsdruck, der bereits auf diese Gruppe, auf diese junge Gruppe zu wirken anfängt. Ja. Auch dieses Gefühl, was auch darauf hindeutet, dass sie wahrnehmen, dass der Druck von Jahr zu Jahr stärker wird. Ja, also das heißt, dass sie immer klettert sozusagen am Berg drauf, ja, und kommt nie im Gipfel an. Das Ganze spiegelt sich auch, wenn man in den wichtigen Lebensthemen wieder. Ja, also wir haben hier abgefragt, letztes Jahr im November, 16 bis 19-jährige Wiener und Wienerinnen in dem Fall, das lässt sich aber ganz gut aus durch andere Studien auf ganz Österreich umlegen, und so ab der Altersgruppe 11 bis 12 anwenden, was so die wichtigen Lebensbereiche sind. Ja, also welche Themen ihnen im Leben wichtig ist. Und da ist das an allererster Stelle bessere Berufschancen, ja, also diese Wahrnehmung, dass man sie nicht hat. Das ist wieder so eine Abfragemethode, um zu sehen, was geht ab. Ja, wo ist das Gefühl da, dass das irgendwie fehlt? Ja. Und das Zweite ist so diese mehr und bessere Ausbildungsmöglichkeiten. Ja, also das ist Arbeitsplatzsicherheit. Und in Wien ist es zum Beispiel so, dass zwar ein Teil der Jugendlichen sagen, im Alter von 16 bis 19, ein sicherer Arbeitsplatz ist wichtiger als eine berufliche Karriere. Und wir haben jetzt in Österreich ganz lange gehabt, dass das so, also Karriere zu machen, berufliche Karriere zu machen, ein ganz wichtiger Punkt war, auch bei Jugendlichen. Ja. Und das ist ja mittlerweile diese Wahrnehmung ganz stark, besser ich habe überhaupt so einen Arbeitsplatz, ja, den man niemand mehr wegnehmen kann, wo ich nicht ständig Angst haben muss, dass ich nächstes Monat wegrationalisiert werde, alles wieder darauf zu konzentrieren, überhaupt eine Karriere zu machen, eine berufliche. Dann der dritte Bereich ist so diese bunte Lifestyle-Wenden bei Jugendlichen, Konsumbereich, Freizeitbereich, ja, also hier auch schon erwähnt, warum. Und der vierte Bereich ist die Migrationsgesellschaft. Wie eben vorher schon erwähnt, hier nochmal schriftlich, diese Bereiche mit Jugendlichen Ausbildung mit Matura und ohne Matura, wie sie sich unterscheiden. Ja. Also wir haben bei denen ohne Matura, dass sie Ausbildung und Job als existenzsichernde Notwendigkeit sehen. Ja. Also das macht man halt, damit man sich die Existenz leisten kann. Und Reife im Konsum ist dann der Ort, wo die Selbstbestätigung stattfindet. Und bei den Mitmaturen, also die höhere Bildung, haben wir durchaus noch ein bisschen mehr so auf diese Identitätsfindung in dem Beruf, aber eben so diese Suche nach Selbstverwirklichung im Beruf und hier dann feststellen zu müssen, dass das immer schwieriger möglich ist. Ja. In welcher Welt würden dann die Jugendlichen eigentlich gern leben? Ja, also wenn ihnen das alles so einen großen Druck macht. Und die Nummer 1 Nennung ist hier, dass sie in einer Welt leben wollen, in der der Mensch mehr sieht als das Geld. Der zweite Bereich ist, in der man es so leicht und so etwas bringen kann. Und das Wichtigste ist, in der Bürger an allen Entscheidungen beteiligt sind. Was bedeutet das jetzt hier auch wieder, wenn man das abfragt? Ja, Jugendliche haben das Gefühl, sie leben momentan in einer Welt, wo Geld wichtiger ist als der Mensch. Ja, wesentlich wichtiger. Leben in einer Welt, wo man so Leistung zu nichts mehr bringen kann. Das heißt, sie haben nicht mehr das Gefühl, dass wenn ich eben in der Schule Fach bin, wo die Noten schreibe, mir möglichst weit Bilder, ja, einen Job zu kriegen. Wir haben die Situation bei mir in der Arbeit, zumindest bei uns Bewerber, die immer wieder 25, 26-Jährige mit einem doppelten Magister, die seit 3 Jahren auf der Suche sind nach einem fixen Job. Ja, also das ist auch keine Garantie mehr, wenn man in diesem Weg möglichst weit geht, dass man nachher einen sicheren Job bekommt. Und sie haben das Gefühl, dass sie in einer Welt leben und in einem Land leben, wo andere ganz stark entscheiden und nicht sie selber. Ja, schauen wir uns jetzt so ein bisschen an, das Thema der Zukunftsangst oder Zuversicht, wie so die Einstellungen sind zum Thema Zukunft. Und das sind zwar sehr interessante unterschiedliche Entwicklungen zu sehen. Ja. Auf der einen Seite ist es so, dass wenn es um die persönliche Zukunft geht, ja, und man sich fragt, mal ohne tiefer zu gehen, wie schaut denn das aus, wie siehst du deine Zukunft, ja, dann hat der einzelne Jugendliche hier mal von sich selber das Bild, dass er sehr zuversichtlich in die Zukunft geht und sehr zuversichtliche Vorstellungen hat. Das kann man sich natürlich denken, der redet jetzt seit einer halben Stunde und der macht jetzt genau das Gegenteil, ja, und widerspricht sie jetzt. Hier ist ganz interessant, dass das auch so in Richtung ein bisschen Realitätsverweigerung geht. Ja, und fragt man die Jugendlichen dann, also weg sozusagen von diesen quantitativen Studien, wo man halt dann Zahlen hat, in Richtung von einer qualitativen Arbeit, wenn man sie hinsetzt mit den Jugendlichen, dann ist es ganz interessant, dass diese Zukunftsvorstellungen total unrealistisch sind. Ja, also das heißt, es ist eher geht hier um einen Traum, wie man es gerne hätte. Ja, und dieser Traum existiert, ja, und wird aber verwechselt mit einer Zuversicht. Ja, also das heißt, es ist ihnen klar, dass es ganz schwierig ist, das zu erreichen. Sie glauben auch, dass es eigentlich erreichen kann, wenn man mit ihnen darüber redet. Ja, aber das zuzugeben ist ganz schwierig. Und um das noch ein bisschen mehr herauszuarbeiten, kann man sich dann natürlich fragen, wie schaut es denn so aus mit der gesellschaftlichen Zukunft? Ja, also wenn irgendwie 8% der Jugendlichen da jetzt irgendwie sagen, meine Zukunft wird total super sein, dann ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen auch für die Gesellschaft. Und fragt man sich nämlich dann, wie es mit der Gesellschaft ausschaut in der Zukunft, dann ist das eher negativ. Ja, also das heißt, es geht bergab. Jugendliche haben das Gefühl, es wird immer schlechter, die Verbesserung eintreten. Da sind wir auch ein bisschen wieder in diesem Individualisierungsbereich, den ich vorher angesprochen habe, der hier auch mit reinspielt in diese Eigenvorstellung, dass vielleicht die eigene Zukunft doch nicht so schlecht ist, dass Jugendliche heute sich nicht mehr solidarisieren. Ja, also das heißt, jeder muss selber darauf schauen, wo er hinkommt. Ja, und man nimmt niemanden mehr mit Ellbogentaktik. Wir haben gefragt in unserer Studie, Warum gibt es einer Meinung nach in Österreich Menschen, die diese finanzielle Not geraten und haben aber auch nicht so ausgegeben? Also sie haben da mehrere Angelegenheiten. Und 41% der befragten Jugendlichen ohne einen Maturaabschluss oder die einen Abschluss ohne Matura ansteht, sagen, weil die Leute faul sind und einen Mangel an Lebenskraft haben. Ja. Und sogar bei denen mit Matura sagen das 38%. Das heißt, mehr als ein Drittel der Jugendlichen ja, sehen da tatsächlich Probleme dahin. Ja. Also das heißt, man muss es selber machen. Ja. Und wenn man es nicht hinkriegt, dann hat man Pech gehabt. Oder auch durchaus ein großer Teil, das finde ich auch immer ganz interessant, bei denen mit der Ausbildung mit Matura, sagen wir mal 20%, dass das einfach dazugehört bei unserer Gesellschaft. Das ist hier schon ganz tief geprägt, ja, dass man in der Gesellschaft halt, in der man lebt, vor allem Menschen einfach raus. Und man hofft, dass das auch nicht selber trifft, ja, aber man kann halt auch nichts dagegen machen. Das Ganze führt dazu, dass Jugendliche immer mehr dazu tendieren, gar nicht mehr an die Zukunft zu denken. Das heißt, das Leben verlagert sich immer mehr in dieses Hier und Jetzt. Das momentane Lebensgefühl ist wichtig, mein momentanes Leben ist wichtig. Ich überlege mir gar nicht mehr, wie es in die Zukunft geht. Ja, sondern konzentriere mich darauf, dass man jetzt gut geht. Ja. Und das heißt, wir haben hier einen Mix eigentlich bei Jugendlichen, dass sie auf der einen Seite Zukunftsangst haben und aus der Reaktion heraus extrem zukunftslos leben. Ja. Und davon ausgehen, also so, nichts ist mehr fix, wie man so schön sagt. Ja. Also das heißt, man kann eigentlich nicht planen für die Zukunft. Und man muss einfach schauen, was da in Zukunft. Schaut euch die Antwort, was haben sie eigentlich Angst? Ist das eine der Bereich der Naturkatastrophen? Das ist so die Top-Nennung immer wieder. Also das heißt, dass die ganze Welt untergehen wird und die gesamte Menschheit Opfer von Naturkatastrophen gibt, dass es hier eine extreme Machtlosigkeit gegenüber Klimawandel, Dinge gegen die man nichts machen kann. Ja. Dann ganz massiv durch die Wirtschaftskrise natürlich beeinflusst ist, dass es in der Wirtschaft immer weiter bergab geht und jemand das Geld nichts mehr wert sein muss. Die Jugendlichen nehmen natürlich vor Dinge, die passieren in Griechenland oder Spanien. Ja, und sie sind sich nicht sicher, ob das bei uns nicht auch passieren kann. Aber sie trauen dem, die das regeln sollten, es auch nicht zu, dass sie das regeln können. Das ist immer ganz massive Angst, auch im wirtschaftlichen Bereich. Der Bereich der Pension, also 6% der hier 16- bis 19-Jährigen aus ganz Österreich glauben nicht mehr, dass sie eine Pension kriegen können, von der sie noch mal leben werden. Und auch hier nochmal diese fast die Hälfte glaubt, dass sie keine Arbeit finden werden. Also sie werden arbeitslos sein. 50%. Das führt zu ganz vielen Herausforderungen. Und das führt auch zu ganz massiven demokratiepolitischen Herausforderungen. Also das Ganze ganz starke Auswirkungen, also man spricht ja immer so von der Politikvertrauensinnen oder der nicht-politischen Generation. Und der erste Punkt natürlich ganz stark ist diesen Zukunftsdruck auf der einen Seite in ganz vielen Bereichen und auf der anderen Seite unser Gebat damit, dass mit denen, die es eigentlich regeln sollten, es nicht zutraut zu können. Ja. Das heißt, sie sind ganz stark verunsichert, dass sie selbst auf diese Verlierer-Verliererinnen-Seite gewechselt haben. Vor allem in dieser Jugend in der Zweidrittelgesellschaft, das ist quasi bei der breiten Masse, die in der Mitte steht, die es jetzt nur gut geht, ja, die jetzt im Moment eine Unbedingungsfrage haben müssen, die haben ganz massiv die Angst, dass sie unterfangen werden im Laufe ihrer Lebenskarriere. Ja. Das heißt, diese Abstiegsängste sind ganz stark verbreitet bei Jugendlichen, die zu dieser Mittelschicht gehören. Und das hat ganz natürlich Konsequenzen. Ja, wir haben auf der einen Seite eine ganz starke Politikdistanz der Jugendlichen, also die klinken sie politisch aus. Politisch fein bedeutet, wählen zu gehen, aber man informiert sich nicht, was man wählen geht, sondern halt das, was irgendwie, also Protest geht. Man geht wählen, weil man das halt so macht. Ja, also da ist kein demokratiepolitisches Verständnis dahinter, sondern man geht halt wählen, weil das braucht man halt so als Staatsbürger. Und dann ist halt wieder 5 Jahre Ruhe und dann wirtschaften wir uns hier runter. Ja. In Österreich ist es gerade ganz stark die SPÖ, die hier diese Zukunftspartei, diese Protestpartei ist, ja, also die das sehr gut können, sozusagen diesen Etablierten, die sehr schon ganz lange versucht haben und es anscheinend nicht hinkriegen, hier die Proteststimmen auf sich zu vermehren. Und es führt natürlich auch dazu, dass Jugendliche sich entsolidarisieren, und politisch immer weniger interessiert sein, wenn man natürlich für mich selber das Gefühl hat, dass man irgendwie ständig gegen den eigenen Aufstieg kämpfen muss, gegen die Verunsicherung ankämpfen muss, ist es natürlich schwierig, irgendwie Energie zu finden und zu sagen, man muss sich solidarisieren, politisch engagieren. Warum dieser kurze Ausflug in den politischen Bereich? Weil das sagen Sie, warum gehen die dann nicht alle auf die Straßen, die uns führen? Das sind Fragen, die wir ganz oft kriegen, bei Vorträgen oder auch bei Medieninterviews, wenn die alle so unzufrieden sind, wenn die so einen großen Druck spüren, warum rennen dann nicht 100.000 auf Demonstrationen rum oder machen sie was anderes, weil sie mittlerweile so ausgeklinkt sind aus diesem System, wo sie Misstrauen haben zu dem System, dass sie nicht glauben, dass es jemand anders am besten machen kann. So. Die Konsequenzen aus diesem Druck, den die Jugendlichen haben, beginnen, wie wir gesehen haben, schon beim recht jungen Alter, also bereits im Alter von 10 Jahren, wo das beginnt und dann steigert bis zum Ende des Studiums, also bis Mitte 20, ist, dass wir einen ganz starken Eskapismus haben bei den Jugendlichen, also diese Flucht in den Freizeitbereich, die Flucht in der Freizeit, den überforderten Alltag zu entfliehen anstelle des Widerstandes. Ja, also das heißt, man klingt sich lieber am Wochenende aus, als zu versuchen, dagegen was zu machen. Und eine ganz starke Angst vom Erwachsensein oder vom Erwachsenwerden. Ja. Also der Großteil der Jugendlichen war es früher, also früher Jugendliche gefragt, also die einer in der Schule abgefragt, also eine Skala von 1 bis 10. Wobei sehen wir, dass man ganz schnell erwachsen werden will, bis hin zur Art, wo wir ganz langsam erwachsen werden, weil das gerade im Alter von 16 bis 19 Jahren so dieses ganz starke Bedürfnis da, als Erwachsen zu werden, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und sozusagen loszustarten in die Gesellschaft. Und das nimmt immer mehr ab. Also man wird sich immer von diesen Erwachsenwerden fernzuhalten. Und ich habe aus dem Buch Wie man leben soll von Thomas Ferlini ein Zitat mitgenommen, das glaube ich ganz gut trifft, was das Ganze, also wie das gesehen wird von den Jugendlichen. Dass für Jugendliche bedeutet, erwachsen zu sein, nicht mehr freie Entscheidungen treffen zu dürfen, sondern es wird so wahrgenommen, dass Erwachsensein bedeutet, man muss freie Entscheidungen treffen. die ganze Zeit und fühlt sich dadurch ganz stark unter Druck gesetzt. Und eine der Auswirkungen ist zum Beispiel, das ist in den Medien schon gelesen, dass immer mehr Jugendliche später ausziehen von zu Hause. In Italien ist es ja mittlerweile sogar so, dass sie Geld vom Staat kriegen, wenn sie das machen, um hier gegenzuwirken. Und zum Beispiel ist es so, dass das in Deutschland sind zwei Drittel der 17- bis 25-Jährigen leben bei den Eltern zu Hause, den Pen steigen. Das ist eigentlich das klassische Ausziehalter wäre, so zwischen 17 und 25. Und bei den männlichen Jugendlichen wird stärker verbreitet als bei den weiblichen Jugendlichen. In Österreich ist es so, dass drei Viertel der 20- bis 24-jährigen Männer noch zu Hause leben, also 75%. Das ist eine sehr große Gruppe, ja, wo man früher war mit dem Alter erwachsen. Da hat man immer zu Hause gewohnt. Da hat man die eigene Wohnung gehabt, das eigene Leben in die Hand genommen. Und hier noch ein Vergleich, ein Altersgruppenbereich, ein Vergleich der jungen Frauen. 20% der lebenden 20- bis 24-jährigen jungen Frauen sind vor dem 20. Lebensjahr ausgezogen. Und bei denen, die heute 50 bis 59 sind, waren es sozusagen zu der, dass sie 42% vor dem 20. Lebensjahr ausgezogen. Ja. Also zusammenfassend nochmal zu sagen, Jugendliche stehen unter Druck, Jugendliche sind eher zukunftsängstlich, wenn es sogar zukunftslos durchs Leben, verspüren ja ganz massiven Druck und fühlen sich allein gelassen in dem Bereich. Und gerade allein gelassen von der Politik. Und haben hier die Anforderungen, dass das geändert werden muss. Und schließen möchte ich noch ganz kurz mit zwei Zitaten von der Lene Egermann, Schriftstellerin, und von der Judith Holofernes, das ist Sängerin von Wir sind Helden. Und das von der Lene Egermann habe ich ausgewählt, um einfach nochmal zu sagen, es trifft nochmal so diesen Zukunftslosigkeitsbereich was und diese Unsicherheit. Sie sagt, mich interessiert nicht irgendeine große Wahrheit, weil der Glaube an deren Existenz so die größte Lüge ist, die es gibt. Mir geht es fast ausschließlich um Statements und um Unterhaltung. Das ist hier wieder dieser Freizeitbereich. Und die Judith Holofernes sagt, ich finde das schöner, den Leuten aus der Seele zu sprechen, statt in die Seele zu sprechen. Und das habe ich auch gewählt, das war eines meiner Lieblingszitate, weil es für mich immer sehr schöner Umgang mit Jugendlichen ist und das sollte ihnen nochmal mitgeben. Das heißt, man sollte Jugendliche nicht unbedingt, Kinder und Jugendliche nicht immer probieren, alles einzureden, sondern versuchen, mit ihnen gemeinsam das Ganze zu machen und mit ihnen in die Zukunft zu gehen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung.